Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
Guten Abend und willkommen. Alles zum Freudentaumel der Dortmunder. Hat gleich Norbert Lehmann.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Schauen wir auf die Themen von heute. Besonnenheit angemahnt. Baerbock ruft Israel im Iran-Konflikt zu kluger Zurückhaltung auf. Auch international wächst die Sorge vor einem Flächenbrand. Punktabzug für Genderzeichen. Beim schriftlichen Abitur in Hessen sind Sternchen und Co. verboten. Und magische Nacht in Dortmund. Der BVB besiegt in einer spektakulären Achterbahnfahrt Atletico Madrid und steht im Halbfinale der Champions League. Einen Flächenbrand in Nahost vermeiden, das bleibt am vierten Tag nach dem iranischen Großangriff auf Israel Ziel verschiedener Treffen und diplomatischer Bemühungen. In Israel versuchte Außenministerin Baerbock, die Regierung Netanyahu davon zu überzeugen, maßvoll zu reagieren, damit der Konflikt nicht weiter eskaliert. Aus Tel Aviv, Henriette de Maizière.
Es ist ein diplomatisches Ringen. Außenministerin Annalena Baerbock zum Krisengespräch in Israel. Sie warb um Besonnenheit, verantwortungsvolles Handeln.
Ich rede hier nicht von kleinen Beigeben. Ich rede hier von einer klugen Zurückhaltung, die nichts weniger ist als Stärke. Denn Stärke hat Israel mit seinem Defensivsieg am Wochenende schon gezeigt.
Doch der Gedanke, der Klügere gibt nach, scheint für Premier Netanyahu keine Option. Auf der Kabinettssitzung später dankte er zwar allen Freunden für die Unterstützung in Worten und Taten, sagte gleichzeitig aber: Sie haben auch alle möglichen Vorschläge und Ratschläge. Ich weiß das zu schätzen, möchte aber klarstellen, wir werden unsere eigenen Entscheidungen treffen und der Staat Israel wird alles tun, um sich zu verteidigen. Währenddessen Unverhohlenes zur Schaustellen militärischer Stärke bei einer Parade zum Tag der Armee in Iran. Der Iran sei auf jeglichen israelischen Angriff vorbereitet. Jeder Angriff auf unserem Boden hätte eine harte Reaktion zur Folge, wird Präsident Raisi zitiert. Im Norden Israels schlug heute Mittag eine Drohne in einem Dorf ein, abgefeuert von der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz. Mindestens 18 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Nach Ruhe sieht es im Moment nicht aus.
In Brüssel berät die EU über neue Sanktionen gegen Iran. Gerade startet ein Sondergipfel mit den Regierungschefs, Ulf Röller. Israel fordert, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. Wird die EU dem folgen?
Also die EU kennt diesen Wunsch Israels und weiß, wie wichtig das Israel ist. Und man will ja eigentlich ein Zeichen der Solidarität hier aus Brüssel nach Tel Aviv senden. Die Regierungschefs, die gerade hinter mir auftreten, haben das immer deutlich gemacht. Aber gerade bei dem Thema Revolutionsgarden und der Terrorliste ist das sehr, sehr schwierig. Da gibt es politische Bedenken. Die Revolutionsgarden sind das Machtzentrum in Iran. Und wenn man sie auf die Terrorliste setzt, sagen viele in Brüssel, dann reißen alle Gesprächskontakte, die man vielleicht noch hat, ab. Und das würde eher eskalieren statt deeskalieren. Und dann gibt es auch juristische Bedenken. Es ist nicht so einfach, eine Organisation auf die Terrorliste in Europa zu setzen. Und es gibt die Befürchtung, wenn das nicht wasserdicht ist juristisch, dass dann einzelne Mitglieder der Revolutionsgarde vom Europäischen Gerichtshof klagen und dann Recht bekommen und dass man dann die Revolutionsgarde eben wieder runternehmen muss von der Terrorliste. Und das will man unbedingt verhindern. Fazit, man wird darüber diskutieren und man wird jetzt einen intensiven juristischen Prüfauftrag aufgeben, damit man sehen kann, ob am Ende man doch die Revolutionsgarden auf die Terrorliste setzen kann.
Informationen vom EU-Sondergipfel aus Brüssel. Dankeschön, Ulf Röller. Warum es bis jetzt noch keine militärische Antwort aus Israel gegen Iran gab, dazu gleich mehr bei ZDF heute live ab 19.30 Uhr in unserer App und auf den Social-Media-Kanälen. Die Ukraine kann sich offenbar immer weniger gegen die russischen Luftangriffe wehren. Auch heute gab es viele Opfer. Präsident Selenskyj sagt, das wäre nicht passiert, wenn die Ukraine ausreichend Luftabwehrausrüstung erhalten hätte. Die Bundesregierung und auch die EU appellieren jetzt noch mal an die Verbündeten, kurzfristig Waffensysteme zu liefern. Und auch die NATO ist alarmiert. Florian Neuhan berichtet.
Diesmal trifft es Tschernihiw im Norden der Ukraine.
Eine russische Rakete auf ein Wohngebäude, mindestens 17 Tote, 60 Verletzte und ein Präsident, der verzweifelt um denselben Schutz bittet, den jüngst Israel von Staaten wie den USA bekam. Wir müssen die Menschenleben bei uns genauso vor Terror schützen. Die Ukraine verlangt eine Sitzung des NATO-Ukraine-Rats, die sich mit der Flugabwehr, dem Schutz unseres Himmels beschäftigen wird. Am Nachmittag in Brüssel gleich drei Regierungschefs bei der NATO. Schon das zeigt den Ernst der Lage, den der Generalsekretär mit einer neuen Ansage unterstreicht. Wenn NATO-Staaten die Wahl haben, entweder die NATO-Vorgaben zur Verteidigung zu erfüllen oder Waffen in die Ukraine zu liefern, dann ist meine Botschaft klar: Schicken Sie mehr in die Ukraine. Vorbild die deutsche Bundesregierung, die am Samstag angekündigt hatte, ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem in die Ukraine zu liefern und die heute Partner auffordert, nachzuziehen. Ich habe großen Respekt für dieses deutsche Engagement und wir drei werden prüfen, wie wir diese deutsche Initiative unterstützen können. Die Ukraine hat dramatische Lücken in ihrer Verteidigung, das ist seit Wochen bekannt. Doch erst jetzt wacht der Westen allmählich auf. Erstens etwas spät und zweitens ist die Frage, ob all diesen Warnungen auch entsprechende Taten folgen. Was die NATO dem ukrainischen Präsidenten heute zusagt, die gewünschte Krisensitzung an diesem Freitag. Noch wichtiger wären wohl nur die nötigen Waffen zum Schutz vor Angriffen.
Und aus Washington kommt noch diese Meldung. Das US-Repräsentantenhaus soll am Samstagabend über das neue Hilfspaket für die Ukraine im Umfang von 60 Milliarden Dollar abstimmen, so der Vorsitzende der Republikaner Mike Johnson. Das Hilfspaket war monatelang von seiner Partei blockiert worden. Nach Deutschland. Noch vor dem Morgengrauen rückten mehr als 1000 Beamte von Bundespolizei und Staatsanwaltschaft zu einer Großrazzia aus in 8 Bundesländern. Ihr Ziel? Mitglieder einer sogenannten Luxusschleuserbande. Sie sollen für viel Geld Schleusungen und unbefristete Aufenthaltstitel organisiert haben, vor allem für Chinesen. Mehr von Alexander Röttich.
Am frühen Morgen durchsucht die Polizei diese Villa im bergischen Solingen. Hier soll einer der Drahtzieher wohnen. Zwei Rechtsanwälte sollen mit ihrer Bande insgesamt 147 Menschen ins Land geschleust haben. Die Behörden durchsuchten dazu 100 Häuser und Gewerbeimmobilien in 8 Bundesländern. Durchsucht wurde auch dieses Geschäftshaus. Die mutmaßlichen Täter sollen wohlhabenden Chinesen und Arabern ein Gesamtpaket angeboten haben. Von einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung bis zur deutschen Staatsbürgerschaft. 360.000 Euro kostete das. Mit Scheinfirmen und fingierten Meldeadressen täuschten sie Beschäftigungsverhältnisse vor, um Sonderregeln für die Fachkräfteeinwanderung auszunutzen. Ob Mitarbeiter von Ausländerbehörden bestochen wurden, ist offen.
Wir haben konkret einen Haftbefehl gegen einen Mitarbeiter im weiteren Sinne der Kommunalverwaltung. Inwieweit noch weitere Mitarbeitende von Behörden in die das Tatgeschehen und die Taten mit eingebunden sind, das wird sich im Laufe des weiteren Ermittlungsverfahrens zeigen.
10 Beschuldigte konnte die Polizei festnehmen. Bei der Aktion beschlagnahmte sie auch große Mengen Bargeld und Luxusfahrzeuge.
In Niedersachsen ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover wegen möglicher Verstöße gegen das Parteiengesetz, laut AfD gegen den Landesvize der Partei Ansgar Schledde. Am Morgen durchsuchte die Polizei Geschäftsräume der AfD in Hannover. Schledde soll Spenden, die er für die Partei erhalten hatte, nicht sofort weitergeleitet haben. Diese Gelder tauchten daher offenbar auch nicht im Rechenschaftsbericht auf. Vielen Krankenhäusern droht die Pleite. Gesundheitsminister Lauterbach will mit seiner umstrittenen Krankenhausreform vor allem die Finanzierung der Kliniken neu regeln. Künftig sollen die Krankenhäuser 60% der Vergütung alleine schon für das Vorhalten von Angeboten bekommen. Kliniken sollen zum Teil zusammengelegt werden. Heftige Kritik an der Reform kommt aus den Ländern, mit denen sich Lauterbach heute getroffen hat. Dorte Ferber berichtet.
Sie kämpfen um Leben und wirtschaftlich ums Überleben. Viele Krankenhäuser in Deutschland schreiben rote Zahlen. Es gibt zu viele Kliniken, es gibt zu oft leere Betten und leere Kassen.
Wir verzeichnen jetzt schon finanzielle Schwierigkeiten, Kliniken, die in die Schieflage geraten, wo die Insolvenz schon eingetreten ist oder wo sie droht. Und deswegen eilt es drängt wirklich sehr, die Situation ist dramatisch.
Der Gesundheitsminister ringt mit den Ländern um seine Krankenhausreform. Lauterbach will die Finanzierung ändern, mehr ambulante Behandlungen, Kliniken stärker spezialisieren.
Alle wissen, das ist eine einmalige, eine historische Gelegenheit, unser Krankenhaussystem so neu aufzubauen, wie wir es benötigen. Gelingt uns das nicht, würden wir ein ungeordnetes Krankenhaussterben in den nächsten Jahren nicht mehr abwenden können.
Die Länder kritisieren Lauterbach. Sein Reformvorhaben bestehe nicht den Praxischeck. Zudem will er sie nicht am Gesetz beteiligen. Einige drohen mit einer Verfassungsklage. In einem Gutachten heißt es, eine Verabschiedung des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes ohne Zustimmung des Bundesrates birgt jedenfalls das Risiko einer formellen Verfassungswidrigkeit.
Wir hatten ja heute ein Gespräch, wo wir uns durchaus auch inhaltlich ausgetauscht haben, aber wo kein besonders großes Entgegenkommen von Lauterbach zu erkennen war, uns Bundesländern gegenüber. Sollte das weiterhin der Fall sein, dann behalten wir uns auf jeden Fall vor, dass wir klagen werden.
Die Zeit drängt für die Kliniken. Und die Länder drängen in Berlin auf Mitbestimmung. Sonst platze die Reform.
In Hessen haben heute die schriftlichen Prüfungen fürs Abitur begonnen mit einer Premiere. Erstmals gelten Genderzeichen als Fehler. Wer also innerhalb eines Wortes mit Doppelpunkt oder Sternchen oder Unterstrich gendert, bekommt Punkte abgezogen. Das hatte die schwarz-rote Landesregierung beschlossen. Peter Theissen hat Reaktionen.
Heute Morgen Start ins schriftliche Abitur in Hessen. Wie hier an der Wiesbadener Leibniz-Schule gilt für alle Schüler neuerdings ein absolutes Genderverbot. Ein Thema, das für Diskussionen sorgt, unmittelbar vor der Abi-Prüfung.
Ich bin recht zwiebelgespalten, weil ich natürlich Leute verstehen kann, die gendern. Mich persönlich stört es aber, wenn ich Texte lese, weil es mich einfach dann direkt aus dem Fluss rausbringt.
Ich fand den Zeitpunkt sehr unglücklich und hätte mir für die Schüler gewünscht, für die Abiturienten gewünscht, dass man weder ein Plus noch ein Minus, also keinen Fehler setzt.
Wer bei der Abi-Prüfung denselben Begriff mehrfach gendert, bekommt das als Wiederholungsfehler nur einmal angestrichen. Wer weitere Begriffe gendert, bekommt jedes Mal einen weiteren Fehler markiert. Der Kultusminister verteidigt sein Vorgehen. Es sei alles rechtzeitig kommuniziert worden. Man halte sich an die Regeln des Rates für deutsche Rechtschreibung. Und es sei Abiturienten zuzutrauen, dass sie diese Regeln auch kurzfristig umsetzen können.
Wir haben Regelwerke, beispielsweise ein Nachschlagewerk, den Duden. Und da sind Sonderzeichen, Gender-Sonderzeichen ausdrücklich nicht vorgesehen. Und allen ist bekannt, dass wir diese Regelwerke als Grundlage für Korrektur und Bewertung nehmen.
Doch das Thema schlägt auch politisch hohe Wellen. Sondersitzung des Kultusausschusses im Hessischen Landtag. Die Grünen fordern die Landesregierung auf, das Genderverbot zurückzunehmen.
Wir sehen es sehr kritisch, dass wir jetzt eigentlich einen ideologischen Kulturkampf haben, der auf den Rücken der Schülerinnen und Schüler in einer so wichtigen Phase wie den Abiturprüfungen ausgetragen wird.
Trotzdem, seit heute gilt in Hessen beim Abi jedes Gendersternchen ein Fehler mit Auswirkungen auf die Note.
Die Weltbevölkerung wächst und wächst. Rund 8,1 Milliarden Menschen leben auf unserer Erde. Und jede Sekunde kommen rechnerisch gut 2 dazu. Im neuen Weltbevölkerungsbericht finden sich aber auch diese Fakten. Die Geburtenrate geht im langfristigen Schnitt zurück, ebenso wie die Kindersterblichkeit. Außerdem leben mehr Menschen gesünder und vor allem länger. Ein drängendes Problem bleibt die wachsende Bevölkerung, aber besonders im globalen Süden, Beispiel Indien. Johannes Hanno.
Wir sind in Delhi, der Hauptstadt Indiens. Mehr als 30 Millionen Menschen leben hier und die Stadt wächst immer weiter. Doch das tägliche Leben wird für Millionen Menschen zur Herausforderung. Und beim Wasser fängt es schon an. Der Kampf ums Wasser macht uns fertig, frag nicht. So viele Politiker haben uns versprochen, das Wasserproblem zu lösen. Aber diese Tanker helfen nicht, die führen nur zu Kämpfen. Mehr als 1,4 Milliarden Menschen leben schon jetzt im bevölkerungsreichsten Land der Erde. Und die Herausforderungen für Indien sind enorm. Hunderte Millionen haben bislang keinen Zugang zu einer Toilette, nicht mal ein festes Dach über dem Kopf, geschweige denn einen Stromanschluss. Das Durchschnittsalter liegt bei 28 Jahren, das aber sei eine Chance für Indien, sagt die Direktorin der Bevölkerungsstiftung Indien. Wirtschaftswissenschaftler nennen das die demografische Dividende. Viele Menschen im erwerbsfähigen Alter, die daran mitarbeiten können, die wirtschaftliche Situation unseres Landes zu verbessern. Mit Infrastrukturprogrammen und Förderung der heimischen Wirtschaft versucht die Regierung, mit der Entwicklung mitzuhalten. Aber auch den überalternden Gesellschaften im Westen böte sich eine Chance, meint Mutreja. Sie können hier in Ausbildung investieren für Facharbeiter, die sie brauchen, und sie dann in ihre Länder holen. Bis 2050 wird die indische Bevölkerung auf mehr als 1,6 Milliarden Menschen anwachsen, so die Prognosen. Ein Land, das schon jetzt darum kämpft, seinen Bürgern ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.
In Kroatien beginnt in diesen Minuten die Auszählung der Parlamentswahl. Rund 3,7 Millionen Bürger sind wahlberechtigt. Letzte Umfragen sehen Regierungschef Andrej Plenković vorn von der konservativen kroatischen Demokratischen Gemeinschaft. Er gilt als pro-westlich. Sein stärkster Konkurrent ist Präsident Zoran Milanović, der mit russlandfreundlichen Aussagen auffiel. Darf der Staat seine Bürger zu einem gesünderen Leben zwingen? Ja, findet die britische Regierung und nimmt jetzt ein besonders strenges Rauchverbot in Angriff. Wohl ab 2027 soll das gesetzliche Mindestalter für Tabakkäufer jedes Jahr um ein Jahr steigen. Von derzeit 18 auf 19, dann 20 und so weiter. Anders gesagt, Briten, die ab 2009 geboren wurden, dürften dann nie im Leben Zigaretten kaufen. Vorhergeborene dagegen könnten ungestört weiterrauchen. Wolf-Christian Ulrich berichtet.
Im Raucherparadies in London schneidet Mukesh Geglani seit 30 Jahren Zigarrenspitzen an. Dass der Tabakverkauf nun schrittweise verboten werden soll, bringt ihn nicht aus der Ruhe. Es hieß immer, dass unsere Industrie ausstirbt, aber ich bin noch hier. Bei mir kaufen Erwachsene, die wissen doch, was gut oder schlecht für sie ist.
Order!
Eine große Parlamentsmehrheit in zweiter Lesung für das schrittweise Verbot von Tabak im Land. Ab 2027 darf niemand Tabak kaufen, der nach 2009 geboren ist. Das Gesetz ist ein zentrales Anliegen von Großbritanniens konservativem Premierminister Rishi Sunak. Eine ganze Generation wird nun aufwachsen, ohne je zu rauchen. Ein wichtiger Schritt für unser Land. Doch seine Partei in dieser Frage gespalten. Der rechte Flügel entsetzt, angeführt von Ex-Premierministerin Liz Truss. Ein technokratisches Establishment im Land will die Freiheit der Menschen einschränken. 80.000 Tabaktote jährlich seien guter Grund für ein Verbot, meinen dagegen Anti-Raucher-Verbände. Eine fantastische Entscheidung, nicht nur für Großbritannien, sondern auch Beispiel für andere. Hoffentlich folgt auch Deutschland. Vorbei die Zeiten, als Großbritannien noch im Klassenzimmer rauchte oder im Flugzeug. Nun aber sogar den Verkauf verbieten? Die Leute sollen das selber entscheiden, nicht die Regierung. Es ist vielleicht etwas hart, aber es geht um die Gesundheit. Auch das bunte Marketing für nikotinhaltige E-Zigaretten will die britische Regierung verbieten.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten regnet es fast nie so viel wie diese Woche. Entsprechend heftig sind die Überschwemmungen, auch in der Metropole Dubai. In vielen Gebäuden und Straßen fehlt es an Abflusssystemen für starke Niederschläge. Das Rollfeld auf dem Flughafen war komplett überflutet. Überlebenswillen und eine starke Muskulatur bewies diese Katze. Sie hielt sich am Griff eines Autos fest, bis sie von der Polizei gerettet wurde. Und jetzt zur magischen Fußballnacht in Dortmund. Eine unfassbare Eruption der Gefühle, sagt BVB-Chef Watzke. Norbert, sein Verein besiegt Atletico Madrid mit 4:2.
Ja, und steht nach 11 Jahren wieder im Champions-League-Halbfinale. Leidenschaft, Moral, Siegeswillen. Die Borussia brachte gestern alles auf den Rasen, was sein musste. Die beste Saisonleistung genau zur richtigen Zeit.
Das gab's lange nicht. Der BVB gehört zu den 4 Top-Clubs in Europa.
Mit den Fans in unserem Rücken war es unfassbar. Und wir werden uns viele und lange Jahre, glaube ich, daran erinnern.
Zuerst trifft Julian Brandt in der 34. Minute. 5 Minuten später ist es Jan Madsen. Dortmunds 2-0 zur Halbzeit würde fürs Weiterkommen reichen. Doch ein Eigentor von Mats Hummels gleich nach der Pause und Angel Correa nach gut einer Stunde drehen die Sache rum. 2-2, damit wäre Madrid weiter. Aber nur für ein paar Minuten. Die BVB-Moral behält die Oberhand. Niklas Füllkrug in der 71. Minute und Marcel Sabitzer 3 Minuten später bringen Schwarz-Gelb eine Runde weiter.
Wie wir uns dann wieder dagegen gewehrt haben, jetzt auszuscheiden, sondern alles dafür zu reinzuwerfen in dieses Spiel. Das ist ein riesiges Kompliment an alle Jungs.
Im Halbfinale gegen Paris hat der BVB das Hinspiel zu Hause.
Ja, Paris Saint-Germain schaffte gestern Abend den Halbfinaleinzug durch einen furiosen 4:1-Sieg in Barcelona. Die entscheidende Szene in der 29. Minute, rot für Barca-Verteidiger Araujo beim Stand von 1:0 für die Katalanen. Danach dominierten die Franzosen, der Schlusstreffer vom Doppeltorschützen Mbappé in der 89. Minute. Ja, und heute Abend geht's auch für München um den Halbfinaleinzug. Nach dem 2:2 bei Arsenal könnten die Bayern durch einen Heimsieg die Chance wahren auf zumindest einen Titel in einer bislang verkorksten Saison.
Nicht nur die Tatsache, dass Torwart Neuer wieder dabei ist, macht den Bayern Mut. Auch die jüngsten Arsenal-Auftritte machen optimistisch. Am Sonntag Niederlage gegen Aston Villa, Tabellenführung verspielt. Überdies begeistert Arsenal seine Fans nur in Heimspielen der Champions League. Auswärts in 4 Spielen 3 Niederlagen. Und dann ist da ja auch noch der Faktor Harry Kane. Seit er als 9-Jähriger bei Arsenal aussortiert wurde, ist er gegen diesen Club immer doppelt motiviert. Auch beim 2:2 im Hinspiel traf er. Es ist sicher noch in meinem Hinterkopf, dass sie mich damals wegschickten. Denen will ich es schon während meiner ganzen Karriere immer wieder zeigen. Seither sieht Arsenal oft richtig unglücklich aus gegen Kane.
Alle Viertelfinalspiele zusammengefasst um 23 Uhr im Sportstudio Champions League.
Dankeschön.
Bitteschön.
Fehlen noch die Lottozahlen? Die Gewinnzahlen lauten 9, 16, 34, 37, 40, 47 und die Superzahl 2. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Das Wetter bleibt wechselhaft und kühl mit etwas Sonne. Details hat gleich Katja Hornefer. Das Heute-Journal um 9:45 mit Christian Sievers. Wir danken für Ihr Interesse, wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und sind morgen wieder da. Auf Wiedersehen.
Guten Abend. Auch heute zogen viele Schauer über uns hinweg. Die brachten Regen mit Blau eingefärbt und auch Schnee in hellrosa. Was Sie auch erkennen können, sind diese kleinen gelben Punkte. Das sind die einzelnen Gewitter. Und ähnlich wechselhaft geht es jetzt auch in der Nacht weiter. Besonders in der Mitte und im Süden fallen weitere Schnee, Regen und Graupelschauer, auch einzelne Gewitter. Und die Schneefallgrenze dabei liegt bei etwa 500 Meter. Sie sollten sich also in den Mittelgebirgen und am Alpenrand zum Teil auf glatte Straßen einstellen. Im Nordosten ist es dagegen klar und in Nordfriesland bildet sich auch mal Nebel. Die Temperaturen sinken auf 7 Grad auf den ostfriesischen Inseln und bis minus 3 Grad im Schwarzwald. Und morgen geht's weiter mit diesen Schneeregen und Graupelschauern und einzelnen Gewittern, die weiter Richtung Süden ziehen. In Norddeutschland werden Sie allerdings morgen häufiger mal die Sonne zu Gesicht bekommen und die Schneefallgrenze über Tag liegt bei 600 Meter. Die Temperaturen erreichen 4 Grad am Alpenrand und 13 Grad an der Elbe. Und ähnlich wechselhaft geht es dann auch Freitag, Samstag und Sonntag weiter. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 12 Grad. Guten Abend.